Es wird schon alles gut werden. Manchmal tun solche Worte gut zu hören, während wir uns schlecht oder während wir uns betrübt fühlen. Wenn dich jemand in den Arm nimmt und dir freundlich und mitfühlend zuspricht, mach dir keine Sorgen. Es wird schon alles wieder gut. Doch reichen solche Worte und liebevollen Gesten oft auch nicht. Was ist denn, wenn es gar keinen Grund gibt, zuversichtlich zu sein? Was ist denn, wenn alles dagegen spricht? Es scheint, als überhaupt gar nichts gut werden kann. Hoffnung ist in gewisser Weise immer unsichtbar. Das, was man sieht, darauf muss man nicht hoffen. Das, was da ist, darauf muss man nicht warten. Aber Hoffnung darf auch kein Traum sein, keine Illusion oder bloß gut gemeinte Worte. Denn sonst wird die Enttäuschung nur noch viel größer. Die Psalmen, sie zeugen von vielen unterschiedlichen Gefühlen, von ganz unterschiedlichen Erlebnissen und sie helfen uns als Gläubige auch in so ganz unterschiedlichen Umständen unser Herz vor Gott auszuschütten. Das, was David und die anderen Psalmisten erleben und fühlen, oder damit können wir uns identifizieren. Manchmal spricht es uns aus der eigenen Seele. Und wir lernen, diese Worte der Psalmen zu den unseren zu machen, sodass wir mit diesen Worten vor Gott beten können. Doch es ist auch wichtig zu überlegen, wie sind diese Worte gemeint? Was wird hier wirklich ausgesagt? Und was und wie kann ich das wirklich auf mich übertragen? Dass es nicht einfach nur eine Illusion ist, dass es nicht einfach nur romantische Gefühle sind. Denn die Kraft der Psalmen, sie liegt nicht in der kunstvollen Zusammenstellung poetischer Worte, sondern die Kraft der Psalmen liegt in der Wahrheit und in der Gewissheit, die in den Psalmen selbst oft durch ganz persönliche Nöte und unterschiedliche Gefühle ergriffen und erkämpft wird. Die Psalmisten, sie hielten sich an der Wahrheit trotz all der Umstände. Die Psalmen, sie sollen nicht nur schön klingende Trostworte sein, sondern sie sollen uns helfen, unseren Trost und unsere Hoffnung durch alle unsere Emotionen und diese vielfältigen Umstände hindurch zu festigen und zu ergreifen. Und unser Herz darin zur Ruhe kommen zu lassen. Und das wollen wir heute angehen, indem wir uns eine sehr bekannte Stelle im Psalm 16 anschauen. David schreibt hier von einer großen, von einer festen Hoffnung, die er hat. Und ist diese Hoffnung, die David bezeugt, ist das unsere Hoffnung heute Morgen? Haben wir überhaupt das Recht und können wir Davids Hoffnung begründet auf uns beziehen? Oder sind es bloß nette Worte, die uns für einen Augenblick emotional etwas wärmen, die uns für einen Augenblick ein bisschen ablenken und träumen lassen? Schlag doch mit mir auf Psalm 16 und wir lesen die Verse 8 bis 11. Psalm 16 ab Vers 8. Hier schreibt David: Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ein bekannter Abschnitt. Hoffnung finden wir in diesen Versen. Während David von Leben und von Tod spricht, vom Totenreich und dem Weg des Lebens, der zur Freude führt. Der Apostel Petrus, er zitiert diesen Abschnitt in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2. Und auch der Apostel Paulus stützt sich auf diesen Text, wie wir gerade auch gelesen haben, als er in Kleinasien in einer Synagoge predigt in Apostelgeschichte 13. Aber worum besteht hier eigentlich Davids Hoffnung? Und was ist der Grund für Davids Hoffnung? Und der Grund dafür, dass Petrus und Paulus nun genau diesen Text herausnehmen und ihn auch zu ihrer Hoffnung machen. Nun, dessen müssen wir uns bewusst werden, um zu lernen, ob Davids Hoffnung auch wirklich deine und meine Hoffnung sein kann, sein darf. Und darum schauen wir uns zunächst an, der Grund von Davids Hoffnung. Der Grund von Davids Hoffnung. Wir lesen hier im Text, weil, darum, denn. Diese Wörter, sie weisen darauf hin, jetzt wird etwas erklärt. Jetzt wird der Grund für etwas beschrieben. David schreibt im Psalm 16 nicht nur, dass er halt so glücklich ist, dass es gerade besonders schön ist. Er erklärt und er begründet auch seine Hoffnung. Aber es ist ehrlich gesagt nicht so einfach zu verstehen, wie Davids Worte genau gemeint sind und was für eine Hoffnung er genau begründet. Denn wir müssen uns erstmal fragen, von wem redet David hier in Vers 10? Denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Was ist damit gemeint? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und wir können das einmal hier durchspielen. Option Nummer 1. David hofft darauf, dass er niemals sterben wird. Vielleicht hat David schon als Kind von Henoch gehört. Ihr Kinder, kennt ihr Henoch? Von Henoch heißt es nämlich, er wandelte mit Gott. Und dann wurde er aufgenommen von Gott, ohne dass er gestorben ist. Einfach in den Himmel entrückt. War das Davids Hoffnung? Gott, du wirst dafür sorgen, dass ich niemals sterben muss, sondern gleich entrückt werde, um bei dir zu sein. Aber an anderen Stellen in den Psalmen spricht David ganz deutlich davon, dass seine Tage kurz sind. Dass auch er dem Tod begegnen wird. Und er bittet Gott, dass er mit dieser Erkenntnis recht umgehen kann. Und wir lesen sogar von einer direkten göttlichen Weissagung an David in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 12 und 13. Da spricht der Prophet Nathan im Auftrag Gottes an David, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, das bedeutet, wenn du begraben wurdest, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ein wunderbares Versprechen in diesem Bund mit David. Einer seiner Nachkommen wird ein ewiges Königtum erhalten. Aber Gott sagt hier auch zu David, es wird erst nach Davids Tod geschehen, wenn er begraben ist. Und die beiden Apostel, sie gehen auch darauf ein und sagen, David ist gestorben. Petrus weist sogar auf das Grab Davids in Jerusalem damals hin. Das Grab ist hier mitten unter uns. Wir wissen alle, dass David gestorben ist. Also David wusste von seinem bevorstehenden Tod und er ist auch gestorben und er sah die Verwesung. Und wenn seine Hoffnung die gewesen wäre, keine Todesschmerzen zu erleben und einfach schnell in den Himmel entrückt zu werden, dann wäre seine Hoffnung gegen das klare Wort Gottes gewesen und hätte sich auch tatsächlich nicht erfüllt. Option Nummer 2. David hoffte, in der unmittelbaren Not nicht gleich zu sterben. Vielleicht war David gerade in einer sehr gefährlichen Lage, umringt von blutgierigen Feinden, die sein Leben bedrohten. Vielleicht betet David es in diesem Sinne, denn mein Leben wirst du noch nicht oder nicht unter diesen Umständen dem Scheol, dem Totenreich, überlassen. David wurde viel verfolgt in seinem Leben. Denk nur an den bösen König Saul und wie oft er versucht hatte, David zu fassen und zu töten. Aus alledem rettete Gott David immer wieder. Bestand die Hoffnung Davids also vielleicht nicht in der Bewahrung vor dem Tod insgesamt, aber in einer konkreten, bedrohlichen Situation? Vielleicht war Davids unmittelbare Rettung dann eine Art Vorschatten auf Jesus. So wie wir es gelesen haben in Psalm 69, dass er mit Essig getränkt wurde, was ein Bild war, dass er gelitten hat, dass die Feinde ihm etwas Schlechtes wünschten, und bei Jesus hat es sich dann tatsächlich erfüllt. Hoffte David auf Gottes Hilfe, damit seine Tage nicht so schwer und gefährlich sind, sondern er wieder fröhlichere Zeiten erleben darf. Nun, so eine Hoffnung ist nicht falsch. Und David betete auch viel, wenn er Gottes Hilfe und seinen Schutz brauchte. Und wir beten auch in unmittelbaren Nöten: Herr, rette uns, hilf uns, stärke uns, befreie uns doch daraus. Doch der ganze Psalm 16, er klingt überhaupt nicht bedrohlich, sondern es ist ein sehr freudiger Psalm. Außerdem hört mal den nächsten Vers nochmal, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Dieser Vers klingt nicht nur danach, wie dass David irgendwie überleben will, nicht nur nach ein paar glücklicheren Momenten, bevor er dann stirbt, sondern nach einer Hoffnung, die über dieses Leben hinausragt. Option Nummer 3. David hoffte, er wird leben, weil jemand anderes nicht verwest. Vielleicht hatte David zwar keine so ganz konkrete Vorstellung, was im und nach dem Tod genau passiert, aber er glaubte an einen versprochenen Retter, einen frommen, einen Heiligen, der von Gott auserwählte Befreier, der diejenigen, die mit Gott verbunden sind, aus dem Scheol, aus dem Totenreich wieder herausholt. Und solange dieser Retter nicht besiegt wird, hat David Hoffnung auf eine Rettung nicht vor dem Tod, sondern aus dem Tod heraus. Demnach könnten wir verstehen: Denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen, schließlich wirst du nicht zugeben, dass dein Frommer, mein Retter, die Grube sieht. Das ist eine interessante Auslegung und würde besser erklären, warum Petrus auch David einen Propheten nennt, als er diese Stelle zitiert. Aber wir müssen auch sehen, von der Struktur her klingt der Vers eher so, wie es in der hebräischen Poesie üblich ist, dass zwei Sätze parallel miteinander gesetzt werden und sie entweder das Gleiche mit anderen Worten aussagen oder das Vorherige nur weiter vertiefen. Also in den Psalmen finden wir ganz oft diese parallele Struktur: ein Satz sagt etwas aus und dann wird das mit anderen Worten einfach nochmal wiederholt. Wenn wir diesen Psalm lesen, würden wir von daher auch zunächst davon ausgehen, dass David mit dein Frommer sich selbst meint. Also meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen und deinen Frommen, ein anderes Wort für mich selbst, wirst du nicht die Grube sehen lassen. Option Nummer 4. Nicht David hofft hier, sondern Jesus Christus. Die Apostel Petrus und Paulus, sie bestätigen den Bezug zu Jesus in diesem Versen sehr, sehr deutlich. Hier ist von Jesus die Rede, sagen sie. Und irgendwie hat es mit Jesus Christus zu tun. In Jesus erfüllt sich das, was wir hier im Psalm 16 lesen. Müssen wir es darum so verstehen, wie die alten Kirchenväter es gerne taten, dass durch den Mund Davids eigentlich der Geist Christi sprach und schrieb und es darum mit Davids eigenem Leben eigentlich gar nichts wirklich zu tun hat, sondern nur mit Jesus? Dann müsste David in einer Art Verzückung gewesen sein und Worte gesprochen haben, die nichts mit seiner eigenen Situation zu tun haben, sondern eben nur eine Prophetie auf Jesus hin. So wie wir es gelesen haben in Jesaja 53, ein direkter Bezug zu Jesus. Allerdings erklärt Petrus, dass David diese Worte sagte und er, weil er Prophet war, voraussehend von der Auferstehung des Christus redete. Es war nicht Jesus, der durch den Mund Davids redete, sondern David sprach. Und David sah etwas voraus. David sah nämlich voraus, was er dann auch bezeugte. Allerdings in der Ich-Form. Also, von wem schreibt David genau? Worin besteht seine Hoffnung? Und ihr seht, Bibelauslegung kann sehr knifflig sein. Aber es ist wichtig zu verstehen, was ist hier gemeint? Von wem redet er hier? Aber wir sind nicht ohne Hilfe. Ein Prinzip zum Verständnis der Bibel ist, dass die Schrift sich selbst auslegt. Also da, wo etwas schwierig ist zu verstehen, da müssen wir schauen, gibt es eine andere Stelle in der Bibel, die uns da hilft, das besser einzuordnen. In der Apostelgeschichte bestätigen Petrus und Paulus beide, dieser Text hat sich erfüllt, indem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. David ist gestorben, er ist verwest, Jesus ist zwar gestorben, aber er blieb nicht im Totenreich und sein Körper sah die Verwesung nicht, denn er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Die Apostel waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, der alle Schrift der Bibel eingegeben hat. Doch ihre Erklärung ist nicht unlogisch oder einfach über den Text drüber gestülpt, wie so eine zweite mögliche Auslegung oder irgendwie eine mystische Auslegung, sondern sie verweisen selbst auf noch andere Verse in der Bibel, die wichtig sind, um diesen Text besser zu verstehen. Paulus zitiert unmittelbar vor Psalm 16 einen Vers aus Jesaja 55, wo es heißt, hört, und eure Seele wird leben, und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Wenn Paulus Psalm 16 gelesen hat, dann hat er es verknüpft, verbunden mit Jesaja 55. Wo von einem ewigen Bund die Rede ist, gemäß, getreu, den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Jesaja wies auf eine Erfüllung der Verheißung an David hin. Gott wird seinen Bund, seine Verheißung, sein Versprechen an David erfüllen, indem er einen ewigen Bund aufrichtet und die Seelen derer leben lässt, die zuhören. Die glauben. Und auch Petrus, er verweist auf den Bund Gottes mit David. Da er nun ein Prophet war, schreibt er in Apostelgeschichte 2, und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einem seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, wir haben das gerade in 2. Samuel 7 gelesen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Beide Apostel betonen ausdrücklich, es geht hier nicht um eine losgelöste Vorhersage auf die Auferstehung Jesu, sondern es hat einen ganz direkten Bezug zu David. Es hat einen ganz direkten und konkreten Bezug auf das, was Gott schon vorher David versprochen hat. Jesus erfüllt nicht nur den Hinweis auf die Auferstehung, wo David irgendwie gesagt hat, da wird jemand kommen, der wird auferstehen von den Toten, sondern er erfüllt den Bund Gottes mit David. Er erfüllt die Verheißung einer ewigen Herrschaft durch den Nachkommen aus der Familie Davids. Jesus ist der menschlichen Natur nach ein Nachkomme von David. Deswegen gibt es die Geschlechtsregister im Neuen Testament, in Matthäus und in Lukas, dass wir finden können, er stammt von David ab. David wusste, dass er sterben wird. Aber er wusste auch durch das Wort Gottes an ihn, durch ein Versprechen an ihn von Gott, dass nach seinem Tod Gottes Zusage sich erfüllen wird an einem seiner Nachkommen. Und dieser Nachkomme wird die Verwesung nicht sehen, weil Gott ihm eine ewige Herrschaft schenkt, weil sein Thron ewig Bestand haben wird. Durch ihn wird Davids Seele und sein Königtum leben. Dein Frommer, hier in Psalm 16, ist also letztendlich tatsächlich Jesus, wie wir in Option Nummer 3 beschrieben haben. Aber dieser Fromme ist aufs Engste verbunden mit David. Dieser Fromme ist nicht nur irgendjemand, an dem sich das erfüllt, sondern er ist aus Davids Familie, aus seiner Nachkommenschaft. Er ist ein Repräsentant von David. Und darum macht diese parallele Struktur tatsächlich Sinn. Dieser Fromme, er ist ein Sohn Davids. Er ist mit David verbunden. Dieser Nachkomme erfüllt die Verheißung an David. Er erfüllt den Eid. Er erfüllt den Bund Gottes mit David selbst. Davids Hoffnung war also Leben nach dem Tod. Ja, er wird das Totenreich sehen. Aber er wird nicht im Totenreich gelassen werden. Er wird dort nicht bleiben. Weil Gottes Frommer, Jesus Christus, der Nachkomme Davids, die Verwesung, die Grube nicht sieht, sondern seine Herrschaft eine ewige Herrschaft ist. Niemand wird ihn besiegen. Der Grund für Davids Hoffnung ist der Schwur Gottes, der Bund, den er beschlossen hat. Und sein Nachkomme, der an Davids Stelle das Königtum empfängt und als König ewig herrschen wird. Das ist der Grund für seine Hoffnung. Er wird nicht verwesen, er wird nicht vergehen, er wird nicht besiegt werden. Darum werde ich leben, auch nach dem Tod. Er wird den ewigen Bund Gottes aufrichten und ewig König sein und die Seinen zum Leben führen aus dem Totenreich. Ja, David sah die Herrschaft Jesu prophetisch voraus. Und die Auferstehung aus den Toten ist der Beleg dafür, ist der Beweis dafür. Jesus herrscht, wie Gott es David zugesagt hat. Und David sah es voraus und er schreibt es hier 1000 Jahre vor Jesus. Aber nicht in bewusstloser Ekstase, sondern weil er das Wort Gottes kannte und weil er dem Wort Gottes glaubte und dem Bund, den Gott mit ihm beschlossen hat. David glaubte Gott. David vertraute dem Wort Gottes. Also kann David sicher und fröhlich sein. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Gott erfüllt sein Wort und nichts und niemand kann seinen Bund verhindern oder ungültig machen, den er beschlossen hat. Was Gott zugesagt hat, das wird er auch erfüllen. Einen ewigen Bund gemäß den unverbrüchlichen Gnaden erweisen. Wenn er seine Gnade zusagt, dann kann es niemand brechen. Hast du diese Hoffnung? Kennst du diese Freude? Heute feiern wir die Auferstehung Jesu Christi, übrigens nicht nur heute, sondern jeden Sonntag. Es ist ein Osterfest. Jeder Sonntag ist ein Osterfest. Jeder Sonntag ist der Tag der Auferstehung. Und jeden Sonntag machen wir uns bewusst, dass wir Leben haben durch den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Doch gilt mir das überhaupt? Gilt dir diese Hoffnung überhaupt? David hatte einen Bund an ihn, einen Schwur von Gott, und Jesus war sein Nachkomme und Nachfolger auf dem Königsthron. Er war mit ihm verbunden. Doch hast du irgendeinen Grund dafür, dich an der gleichen Hoffnung wie David zu erfreuen? Hast du die Hoffnung, dass du sagen kannst, du wirst mein Leben nicht dem Totenreich überlassen? Die Auferstehung Jesu bedeutet nicht, dass alle Menschen aus dem Totenreich in das ewige Leben voller Freude kehren. Nein, es wird viele geben, die haben von der Auferstehung Jesu gehört, die haben Gottesdienste besucht, die haben etwas in der Bibel gelesen, aber sie bleiben in Ewigkeit im tiefsten Reich des Todes, nämlich der Hölle, von wo es kein Zurück gibt. Keinen Ausweg. Ist Davids Hoffnung wirklich und zu Recht auch deine Hoffnung? Nun, es hängt davon ab, ob du eine Verheißung Gottes hast an dich und ob du mit Jesus, dem Nachkommen Davids, verbunden bist. Du brauchst die gleiche Grundlage wie David, um die gleiche Hoffnung wie David zu haben. Und das fragten sich auch die Zuhörer von Petrus. Sie riefen: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Und Petrus, er spricht zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung. Und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Euch gilt die Verheißung. Habt ihr das gehört? Euch und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und wie ruft er? Durch die Predigt von Jesus. Und die Verheißung ist, dass wir teilhaben dürfen an dem Bund der Gnade, dass Gott Jesus als Stellvertreter für Sünder hat sterben lassen. Und alle, die an ihn glauben, werden nicht verdammt werden, sondern ewiges Leben haben. Und alle, die an ihn glauben, denen gilt die Verheißung, dass sie Kinder Gottes sein dürfen. Jeder, der an Jesus glaubt, indem er das Wort Gottes annimmt, aufnimmt, dem gilt die Verheißung. Die Verheißung des ewigen Lebens, die Verheißung der Vergebung unserer Sünden, weil Jesus am Kreuz bezahlt hat. Jeder, der glaubt, der empfängt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unsere Verbindung zu Gott. Durch den Heiligen Geist werden wir Kinder Gottes, denn der Geist kann in uns rufen: Aber, lieber Vater. Durch den Heiligen Geist sind wir verbunden mit Jesus im Glauben. Nicht biologisch, aber geistlich. Und mehr noch, wir sind mit Jesus und mit den Gläubigen der Gemeinde verbunden im Glauben. Der Heilige Geist, er schenkt uns Anteil an diesem Bund der Gnade. Und darum ist diese Verheißung, gilt sie uns. Und er verbindet uns mit Jesus selbst als unserem Haupt, so dass wir gemeinsam die Hoffnung des Lebens preisen können, wie wir es heute Morgen getan haben. Und ja, das ist die Grundlage. Glaube an das Wort Gottes, an Jesus, den Herrn und ewigen König, und empfange den Heiligen Geist, durch den du mit Jesus verbunden bist und ein Kind Gottes bist. So gilt dir die Verheißung. Das Evangelium ist die Verheißung, der Geist die Verbindung. Und die gute Nachricht ist: aus Gnaden allein, durch den Glauben an Jesus, können du und ich diese Hoffnung Davids heute bestätigen, am Sonntag, dem Tag der Auferstehung. Dieses Wort gilt uns, dass wir Anteil haben dürfen am Bund der Gnade. Und er hat uns seinen Geist gegeben, sodass wir verbunden sind mit Jesus. Wir wollen noch einen kurzen zweiten Punkt betrachten, die Beschreibung von Davids Hoffnung. Auch hier schaut er auf etwas voraus. David, der ein Prophet war, wie Petrus sagt, er sah nicht nur die Auferstehung Jesu, des ewigen Königs, voraus, er beschreibt auch in einigen wunderbaren Zügen das, worauf er hofft. Wie diese Hoffnung aussieht: Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Es wird manchmal darauf hingewiesen, dass die Gläubigen im Alten Testament noch keine ganz ausgeprägte Vorstellung oder Erkenntnis hatten von dem Leben nach dem Tod. Im Neuen Testament lernen wir erst ausdrücklich vom Himmelreich. Doch Gott offenbarte auch schon den alten Propheten oft in bildlicher Weise, wie der Himmel sein wird. auf der Reformationskonferenz 2016 über den Himmel. Da gab es einen extra Vortrag dazu, was das Alte Testament über den Himmel lehrt. Wir finden aber auch in Jesaja und in Daniel explizite Hinweise auf die körperliche Auferstehung nach dem Tod. Aber auch die Psalmen geben einige Hinweise. Zum Beispiel Psalm 17, nur ein Psalm später, spricht David von den Gottlosen, deren Teil nur im Leben von dieser Welt ist. Das impliziert, es gibt scheinbar noch Leute, die haben eine andere Hoffnung. Denn er freut sich auf die Zukunft, ich aber werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Abraham glaubte an eine Stadt, die nicht von Menschenhänden gebaut ist, lernen wir im Hebräerbrief. Die Patriarchen, sie hatten eine Ewigkeitshoffnung. Sie hatten eine Vorstellung von dem Himmelreich. Auch wenn sie nicht so technisch formuliert ist, wie wir es vielleicht tun würden. Doch genau darin liegt auch ein wichtiger Aspekt. Wenn wir uns das Himmelreich und das ewige Leben vorstellen, dann kommen uns Bilder in den Sinn. Zum Beispiel aus der Offenbarung, die goldenen Straßen oder ein Perlentor. Das Bild einer großen Stadt mit vielen Wohnungen. Das Bild eines großen Hochzeitsmahles. Und all diese Bilder, sie sollen uns helfen. Sie sollen eine Vorfreude wecken. Aber wir dürfen dabei nicht das aus dem Blick verlieren, was noch viel wesentlicher, was noch viel zentraler ist an dieser Ewigkeitshoffnung. All diese und andere Bilder, die in der Schwachheit etwas vom Himmel beschreiben, sie sind Beispiele und sind Hilfen, um sich diese Hoffnung besser vorzustellen. Aber unsere Hoffnung ist nicht ein Land voller Schätze. Unsere Hoffnung ist nicht ein reich gedeckter Tisch voll leckerem Essen. Unsere Hoffnung ist nicht ein schönes, großes Gebäude, das niemals einstürzt. Oder eine gut konstruierte und geplante Stadt. Was ist unsere Hoffnung? Was ist die christliche Hoffnung? Worin besteht die Verheißung, an der wir uns freuen, wenn wir an Jesus glauben? David drückt es hier in zwei wichtigen Worten aus. Leben und Freude. Leben und Freude. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Der Weg des Lebens ist der Weg, der zum Leben führt. Genauso wie der Weg des Todes der Weg ist, der ins Verderben läuft. David lebt, oder er lebte, als er diesen Psalm schrieb, aber er freut sich darauf, wie Gott ihm den Weg zum Leben aufzeigen wird. Und in diesem Sinne können wir sagen, er lebt auch heute. Denn Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Aber wie gesagt, David geht es dabei nicht nur ums Überleben, ich werde noch ein bisschen länger leben, sondern Leben im vollsten Sinne. David konnte unterscheiden von dem Leben in dieser Welt, von den Leuten, deren Teil nur im Leben in dieser Welt ist, und von dem, was Leben eigentlich ausmacht. Leben bedeutet mehr als funktionierende Organe oder Erneuerung der Zellen, sondern Leben heißt Leben aus und für Gott. Seit unsere ersten Eltern gesündigt haben, ist viel von dieser ursprünglichen Verbindung mit Gott verloren gegangen. Gott schuf die ersten Menschen in seinem Bild, heißt es. Das menschliche Leben hieß Leben aus Gott und verbunden mit ihrem Schöpfer spiegelte das Leben der Menschen Gott wider. Und David weiß, so richtig gesättigt und erfüllt ist mein Leben nur, wenn ich erwache bei Gott und mit ihm verbunden bin, wenn ich erwache mit deinem Bild. Jesus selbst sagt in Johannes 17, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen. Und durch die Bibel wird uns der Weg des Lebens aufgezeigt. Jesus selbst ist der Weg. Ist der Weg zum Leben. Er führt uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott, weil er uns unsere Sünden vergibt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit und wir werden geistlich in sein Bild geformt. Und so empfangen wir ein Leben ohne Sünde und noch wichtiger, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen Gott wieder begegnen. Unsere Sünde trennt uns nicht mehr von der Güte und Freundlichkeit Gottes. Ewiges Leben, ein Leben in Fülle, Leben, wie es wahrhaftig sein sollte. Das ist das, was David hofft, was er erwartet, was er sich ersehnt. Dieses Leben ist nicht nur frei von Sünde und nicht nur frei von Tod und nicht nur frei von allen Leiden und Schmerzen und Tränen, sondern es ist auch ein Leben voller Freude. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Fülle bedeutet hier satt werden, erfüllt sein. Das Herz wird überfließend voll sein. David schaut eine Freude, die das Herz kaum fassen kann. Kennt ihr das, wenn etwas so überfließt, ihr schüttet etwas in ein Glas und es quillt heraus. So beschreibt David hier sein Herz, das so voll und so gesättigt ist mit Freuden. Alles von fröhlichem Vergnügen, festlicher Aufregung, ungezwungener Heiterkeit, staunende Begeisterung, dankbarem Jubel bis hin zu glückseligem Entzücken. All das wird das Leben bestimmen, weil das ewige Leben ein Leben ist vor deinem Angesicht. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Gott. Ja, Gott ist die Quelle des Lebens und auch die Quelle aller Freude. Wir füllen unser Leben hier mit lauter Dingen, die uns Freude versprechen. Die Werbebranche ist immer auf der Suche, wie kann ich jemandem Freude versprechen? Wir kaufen Spielzeug für Kinder und Spielzeug für Erwachsene. Wir wollen unser Leben Sinn geben durch große Projekte und Abenteuer. Und immer, wir planen einen großen Urlaub oder wir kaufen uns ein neues Auto und wir denken, das wird uns Freude bereiten. Wir suchen nach der einen Person, deren Liebe unser Leben ausfüllt in Freude. Aber nichts ist groß genug, um den Mangel und die Leere unseres Herzens wirklich auszufüllen. Nichts reicht. Doch David weiß, vor dem Angesicht Gottes, in liebevoller Gemeinschaft mit Gott selbst, da werden wir völlig erfüllt, ganz gesättigt. Die Schokoladen-Ostereier sind in ein paar Tagen aufgebraucht. All das Festliche, all die Freude über Geschenke, sie halten nur eine kurze Weile. Und selbst in den schönsten Beziehungen gibt es Tage, die einem nicht freuen. Und selbst wenn man sagen kann, ich habe es eigentlich gut in meinem Leben, gibt es Zeiten, wo wir wissen, es ist enttäuschend, es ist schmerzhaft, es ist gerade schwer, überhaupt aufzustehen, es macht gerade keine Lust zu leben. Wir machen uns Sorgen, wir haben Ängste, wir leiden Schmerzen, wir weinen, wir sind betrübt. Aber David weiß, es wird diese Zeit kommen, das Leben, da werden wir vor dem Angesicht Gottes sein und da werden alle Tränen abgewischt sein. Und es wird eine Freude sein, die wir uns jetzt nicht mal im Ansatz vorstellen können. Eine Freude, die wirklich all den Mangel ausfüllt, die das ganze Herz zum Überfließen bringt. Gott allein kann unseren Mangel ausfüllen. Wir sind geschaffen, um ihn zu verherrlichen und uns ewig an ihm zu erfreuen. Und wenn wir sterben und dann auferstehen, mit Christus leben im Himmelreich, dann wird sich die höchste Sehnsucht erfüllen, weil wir durch Jesus Gott sehen werden. Wir werden mit Gott leben und uns an ihm erfreuen. Und es heißt hier, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Lieblichkeiten sind die Dinge, worüber man sich freut. Von materiellen Gütern über angenehme Worte, freundliche Taten, über die Schönheit einer Sache bis hin zu der Freude, etwas zu verstehen. Alle Lieblichkeiten sind in der Hand Gottes, in deiner Rechten. Alles, was den Himmel so erfreulich macht, ist das, wer Gott ist und was er gibt, was aus seiner Hand kommt. Und dahin gehören all die Bilder, wie die goldenen Straßen oder das Hochzeitsmahl. All die Dinge, die unser Herz erfreuen sollen, die uns unsere Hoffnung wecken sollen. Es sind die Lieblichkeiten, es sind Geschenke und Gaben, die unsere Freude an Gott fördern, weil wir erkennen werden, es kommt alles aus Gott. Es ist alles vor seinem Angesicht. Er hat all das in seiner Hand. Er gibt es uns. Lieber Freund, klingt das schön für dich? Hast du diese Hoffnung, Gott zu begegnen? Dich an ihm zu erfreuen? David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das bedeutet, er denkt über Gott nach, er betet zu ihm, weil das seine Hoffnung ist. In der Ewigkeit wird er uneingeschränkte Gemeinschaft und überfließende Freude vor dem Angesicht Gottes erleben. Die Auferstehung von Jesus ist der Grund, warum wir diese Hoffnung haben können. Du und ich, wir haben es nicht verdient. Wir hätten die ewige Trennung von aller Lieblichkeit, von aller Schönheit, von aller Freude, von allem Leben verdient, dass wir im Totenreich, ja, im tiefsten Tod der Hölle verdammt werden. Aber Jesus Christus, unser Herr, unser Erlöser, er ist hineingeschritten, er hat unseren Platz eingenommen, er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, um unsere Sünden zu bezahlen und uns den Weg zum Leben kundzutun. Und von David können wir lernen, diese Hoffnung auch in diesem Leben zu nähren, zu fördern, zu steigern. Die Auferstehung Jesu lädt uns ein, über die himmlische Herrlichkeit nachzudenken. Über die Herrlichkeit unseres Königs Jesus Christus, dessen Königreich ein ewiges Königreich ist, der ewig herrschen wird, der alle Lieblichkeiten in seiner Hand hat und uns zuteil werden lässt aus lauter Gnade. Und dieses Nachdenken, wenn wir unseren Herrn Jesus so vor unsere Augen stellen, indem wir von ihm lesen und über ihn nachsinnen und zu ihm beten, dann stärkt und ermutigt es uns schon jetzt in dieser Zeit, uns an Gott zu erfreuen, der uns den Weg des Lebens in Jesus kundgetan hat. Dazu helfe uns Gott. Amen.